Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien. Das Medienmagazin. Und hier sind eure Gastgeber Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Hallihallo. Rezo und die Presse. Was vom neuen Rundumschlag des YouTubers zu halten oder zu lernen ist.
USA und die Pressefreiheit, was hinter den hunderten Angriffen auf Journalisten steckt.
USA und die Meinungsfreiheit, wie Facebook, Twitter und Co. an die Grenzen ihrer Hausregeln stoßen.
Das sind unsere Themen in dieser einen Stunde. Was mit Medien?
Die erste Meinung.
Kommt auch passend zu dem eben von dir genannten Thema, Herr Pähler, nämlich von Snap, dem Konzern hinter Snapchat, nachdem Snap-CEO Evan Spiegel in einem Memo an seine Mitarbeiter jetzt Anfang der Woche bereits anklingen ließ, dass sein Unternehmen sich klar gegen Rassismus positionieren werde, folgten diesen Worten nun Taten. Wegen dessen Rolle in dem aktuellen Rassismus-Konflikt in den Vereinigten Staaten hat Snapchat US-Präsident Donald Trump aus seinem aufmerksamkeitsstarken Entdeckenbereich oder des Coverbereich verbannt. Dazu sagte eine Snap-Sprecherin, Zitat, wir werden kein Verstärker für Stimmen sein, die zu rassistischer Gewalt und Ungerechtigkeit anstiften, indem wir ihnen kostenlos Werbung bei Discover gewähren.
Die zweite Meinung
kommt heute von Herrn Pähler.
Ja, nach Twitter in der vergangenen Woche ist es also nun Snapchat, das klare Kante gegen Donald Trump zeigt. Und was vor ein paar Tagen ja eher noch so ein bisschen nach so Geplänkel und Säbelrasseln aussah, das scheint sich jetzt doch zu einem echten und vor allem auch ernst gemeinten Machtkampf zu entpuppen. Aber wer steht in diesem Duell eigentlich auf welcher Seite und wer hat auch welche Druckmittel in der Hand und damit am Ende die besseren Chancen, diesen Machtkampf zu gewinnen? Ich habe ja in der letzten Woche schon gesagt, dass ich es persönlich richtig finde, dass Social-Media-Plattformen wie Twitter und Snapchat sich gegen Rechtspopulisten und Rassisten stellen. Ich bin mir aber gleichzeitig überhaupt nicht sicher, ob das überhaupt was bringt. Denn die Menschen, die werden Trumps Kanälen trotzdem weiter folgen und sehr viele leider auch seinen Ansichten. Egal, ob seine Aussagen nun faktengecheckt oder aus dem Discover-Bereich verbannt werden. Wirklich etwas bewegen können die Plattform, glaube ich, nur, wenn sie mit einer gemeinsamen Stimme sprechen und gemeinschaftlich handeln. Aber ob das jemals passieren wird, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Auf jeden Fall, es ist komplex. Und daher bin ich froh, dass wir mit unserem USA-Korrespondenten Marco Schuler heute im Laufe dieser Ausgabe das Ganze mal auseinanderklamüsern.
Deutschlandfunk Nova.
Was mit Medien? Das pressebeobachtende Medienmagazin.
Ihr konntet es bei uns im Programm von Deutschlandfunk Nova schon hören. Der Mann mit den blauen Haaren hat Bam, wieder zugeschlagen. Vor einem Jahr, da hat er das schon mal gemacht, da hat er mit seinem Video die Zerstörung der CDU für ordentlich Furore gesorgt. Und das Wort Furore ist, glaube ich, wirklich angebracht, denn bis heute hat es auf 17 Millionen Abrufe gebracht. Jetzt gibt es ein neues Video und wieder zerstört er. Und was genau? Da hören wir mal rein.
Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Merkel möchte Grundrechte abschaffen und die Regierung möchte uns alle zur flächendeckenden Impfung zwingen, um uns irgendwelche Chips zu implantieren. Außerdem ist Corona überhaupt nicht schlimm, sondern alles nur eine weltweite Verarsche der Pharmaindustrie und insgeheim lenkt Bill Gates sowieso alles, was bei uns so abgeht. All das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich absoluter Bullshit, aber trotzdem verbreiten sich solche Behauptungen in den letzten Wochen und Monaten enorm. Manche Promis teilen sowas und stellen die Fragen in den Raum, ob wir jetzt schon in einer Diktatur leben. Die Stories werden in unzähligen Kommentaren auf Social Media verbreitet. Und Videos mit solchen wacken Verschwörungstheorien haben teilweise Millionen von Views. Das ist also
tja,
ein Problem.
Ja, so geht dieses das Video los. Und jetzt meint ihr vielleicht, und ich dachte es auch erst, ach meine Güte, es geht jetzt um Verschwörungstheorien, die im Netz verbreitet werden. Aber nein, es geht um die Presse. Die Zerstörung der Presse ist der Titel des Videos. 2,3 Millionen Abrufe gibt es jetzt schon an diesem Donnerstagabend. Wir müssen uns da also eigentlich jetzt mal einfach an die eigene mediale Nase fassen. In 60 Minuten macht Rezo quasi eine Stunde was mit Medien und sagt, was aus seiner Sicht falsch läuft. Als Beipackzettel fügt er noch eine sehr lange Liste mit Quellen zu seinen Thesen und Aussagen und zu seinen Einschätzungen an.
Die Zerstörung der CDU vor einem Jahr, die hat ja nicht nur die Christdemokraten damals ordentlich in Wallung und auch ins Schwimmen gebracht. Kann man sich jetzt fragen, wie ist das eigentlich jetzt aktuell mit der Presselandschaft? Rezo erklärt sein Video auf jeden Fall und das Ziel dahinter so.
Also, ich zerstöre in diesem Video gar nichts, sondern möchte Missstände herausarbeiten, um diese zu lösen. Missstände, die, wenn wir sie ignorieren würden und nicht darüber reden, genau dazu beitragen, dass das Vertrauen oder der Respekt und eben damit auch die Glaubwürdigkeit gegenüber der Presse abgebaut oder gar ganz zerstört wird.
Ja, stark kritisiert Rezo zum Beispiel die Boulevardpresse, wie etwa die Bild. Und interessant sind da die Reaktionen gemeint, nämlich unter anderem die von Bild-Chefredakteur Julian Reichelt. Der kritisiert nämlich Rezos Video, ohne das Video selbst gesehen zu haben. Und nicht gut ankam das auch bei Jasper von Altenbockum von der FAZ.
Ja, Jubel gab es auf Twitter eher so von jüngeren Journalistinnen und Journalisten oder auch von Mitarbeitern von jüngeren Medienmarken. Das ist jetzt, beide Positionen sind da, ist es nicht wahnsinnig überraschend, ne, muss man sagen. Ja. Aber Rezo, der spricht ja die seriöse Presse hier sehr eindeutig an. Und was können wir da feststellen? Man könnte ja erstmal wieder so denken, so ähnlich wie das damals aus der Politik war, vielleicht so eine gewisse Abwehrhaltung. Nee, nicht unbedingt, so wie wir das vor einem Jahr gesehen haben. Einen differenzierenden Kommentar, den habe ich bei Moritz Döbler gefunden, dem neuen Chefredakteur der Rheinischen Post.
Und das ist auch deswegen interessant, weil Rezo kürzlich den Henry-Nannen-Preis erhalten hat für das beste Webprojekt. Und der Nannen-Preis, das ist ein sehr begehrter Journalistenpreis. Moritz Döbler, der hat selbst die Henry-Nannen-Schule absolviert und jetzt ist Moritz Döbler live bei uns. Wie ist das denn eigentlich, wenn Sie auf das Video von Rezo schauen, welche Punkte haben Sie da am meisten angesprochen?
Also was ich zunächst mal großartig finde, ist, dass eine Medienkritik 2,3 Millionen Menschen interessiert. Das ist ja nicht normal, das ist ja nicht üblich, dass so ein Thema so eine Reichweite hat. Und das Zweite, was ich großartig daran finde, ist, dass eben Rezo sehr differenziert über Medien spricht. Er spricht eben gerade nicht über die Medien, was ja häufig im Diskurs so ist. Ne? Die Medien machen dies, die Medien machen jenes, sondern er differenziert zwischen Titeln und bestimmten Verhaltensweisen in den Medien. Und das finde ich zunächst mal richtig gut, dass sich jemand die Mühe macht, da wirklich genau hinzuschauen. Jetzt kann man vieles kritisieren. Es steckt auch ein bisschen Anmaßung da drin, wie er auch die Texte über die eigene Person analysiert. Aber in dem Video sind ganz viele Dinge, die ich für eine Selbstvergewisserung unserer Branche wirklich für nützlich und hilfreich halte.
Gab es so ein, zwei ganz konkrete Punkte, über die Sie nachgedacht haben und vielleicht auch so die Rolle, die Sie als Journalist auskleiden möchten, dann stark reflektiert haben?
Also wir haben auch in der Redaktion darüber diskutiert. Nichts von dem, was Rezo sagt, ist eigentlich neu. Wir reden über Handwerk, gutes journalistisches Handwerk, guten Journalismus. Aber er hat ein paar Punkte gemacht, wo man sagt, ja, stimmt, das kommt schon mal vor oder das sieht man ab und zu und das ist nicht das, was wir machen wollen. Also ein Beispiel sind die Fragezeichen. Ich habe sowieso eine Aversion gegen Fragezeichen in Zeitungen, weil ich halt denke, wir sollten Antworten geben und nicht Fragen stellen. Wenn wir es nicht genau wissen, dann sollten wir es nicht schreiben. Und mit den Fragezeichen setzt sich Rezo halt auch auseinander und sagt, eine Behauptung wird nicht dadurch wahr oder belegt, dass man sie mit einem Fragezeichen versieht. Also die Dinge zu behaupten, die man behaupten will, durch den Trick ein Fragezeichen hinter die Überschrift zu schreiben, das ist wirklich kein gutes Handwerk. Und da hat er völlig recht.
Jetzt haben Sie ja auch gerade schon Rezos differenzierte Betrachtungsweise auch positiv hervorgehoben. Zu dieser Differenzierung gehört ja auch, und das ist ganz interessant, dass er ja zwischen Boulevard auf der einen Seite und aber auch den seriösen Medien auch differenziert und eben an die seriösen Medien auch einen Appell losgelassen hat. Dann hören wir da auch nochmal ganz kurz einmal rein.
Aber, liebe seriöse Zeitung, auch ihr habt eine große Verantwortung in dieser Sache. Damit man nämlich weiß, dass eure Standards höher sind, solltet ihr vielleicht klarer machen, dass ihr euch von diesen Assi-Zeitungen distanziert. Ich meine, wir Leser können zum Beispiel ständig sehen, dass ihr auf deren Berichte seriös verweist. Das gibt uns erstmal das Gefühl, dass ihr sie als seriöse Kollegen anseht, dass ihr eine bestimmte Nähe fühlt, dass ihr grundsätzlich in denselben Topf gehört.
Wie sehr hat Rezo damit recht?
Naja, von Assi-Zeitungen würde ich nicht sprechen. Ne? Und das, was er beschreibt, ist vielleicht auch ein Medienwandel. Also die Bild-Zeitung, um die es ja in vielen Beispielen geht, war noch vor 10 Jahren oder gar vor 20 Jahren ein Medium, an dem man nicht vorbeikam in Deutschland. Bundeskanzler Gerhard Schröder hat damals davon gesprochen, dass er mit Bild, Bams und Glotze alles abdecken kann. Und vielleicht ist die Wahrheit auch einfach, dass diese Deutungshoheit, die die Bild-Zeitung noch vor Jahren hatte, einfach nicht mehr so gegeben ist. Und dass wir deswegen auch tatsächlich nicht mehr so zwingend auf sie Bezug nehmen müssen. Also wenn die Praktiken, die in Artikeln erkennbar sind, nicht gutem Handwerk entsprechen, dann hindert uns niemand daran, darauf auch keinen Bezug zu nehmen. Wie wäre es, wenn die Bild-Zeitung eine exklusive Nachricht wie den Rücktritt der Bundeskanzlerin oder was auch immer hätte, dann müsste man wahrscheinlich darauf Bezug nehmen, was eine Nachricht ist, die alle interessiert. Aber es gibt, glaube ich, eine Schwelle, die man einhalten muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir unseren Umgang mit dieser Quelle Bild-Zeitung nochmal überprüfen und nicht notwendigerweise alles zitieren oder alle politischen Vorgänge zitieren, die diese Zeitung erfahren haben will.
Lassen Sie uns mal vielleicht über die mögliche Wirkung des Videos von Rezo sprechen. Also Sie haben ja schon am Anfang erwähnt, dass es Sie freut, dass diese kritische Auseinandersetzung mit Journalismus, mit Medien ein Millionenpublikum tatsächlich dann auch bisher schon gefunden hat. Aber was glauben Sie, was kann das für eine Wirkung haben? Ich meine, Sie oder auch Ihre Kollegen oder auch wir hier, wir können unsere Arbeit immer besser machen für unser jeweiliges eigenes Medium. Aber ist es nicht vielleicht eine Utopie, dass alle Missstände, die es in der Medienbranche gibt, am Ende gelöst werden können?
Ja, natürlich können nie alle Missstände gelöst werden. Und Rezo sagt das ja auch selber. Redaktionen bestehen aus Menschen und Menschen machen Fehler. Ne? Auch in meiner Zeitung, in meiner Redaktion passieren natürlich Fehler, so wie überall Fehler passieren. Die Frage ist doch aber, ob man die handwerklichen Ideale und das, was man unter gutem Journalismus versteht, wirklich versucht, Tag für Tag umzusetzen und ob sich diese Standards vielleicht auch ein bisschen verändern. Also ein Beispiel ist ja, Zeitungen kennen Fußnoten nicht. Also man gibt in der Regel, wenn man in einer Zeitung über irgendetwas schreibt, nicht in extensio Quellen an. Aber die Mediennutzung hat sich verändert. Viele der Texte, die Menschen heute wahrnehmen, sind eben nicht mehr in der Zeitung, sondern im Netz. Und vielleicht ist die Technik, die man aus dem Netz kennt, dass man nämlich Quellen sauber angibt, etwas, was wir in unsere digitalen Medien auch einfließen lassen müssen. Das kann man, das ist zum Teil ein technischer Aufwand, es ist auf jeden Fall ein Aufwand für den Journalisten, der es schreibt. Aber vielleicht ist das eine Veränderung, die die digitalen Medien uns mitbringen.
Wenn wir jetzt mal in Anführungszeichen auf die Medien schauen. Wir haben schon ein bisschen thematisiert, dass es eigentlich auch ein bisschen problematisch ist, immer von den Medien zu reden. Doch häufig hat man ja schon beobachten können, immer wenn die auch direkt kritisiert werden, gehen viele schnell auch in eine Abwehrhaltung. Vielleicht auch ein Stück weit verständlich, weil Medien stehen, glaube ich, schon seit ein paar Jahren verstärkt auch unter Beschuss. Vertrauensverlust ist da ein Stichwort. Viele Studien belegen den inzwischen ja auch. Wie wirkt so ein Video da eigentlich wie das von Rezo? Ist das eher Wasser auf die Mühlen der Medienskeptiker oder hilft es den Medien vielleicht sogar?
Also zunächst mal gibt es natürlich auch Vertrauenskrisen und Glaubwürdigkeitsprobleme, wobei Regionalzeitungen, wie die Rheinische Post eine ist, relativ hoch in den Rankings rangieren, die erstellt werden. Und es ist vielleicht nur auch Glück, aber wir kommen in den Beispielen, die Rezo gibt, nicht vor. Und das ist schon mal die gute Nachricht. Ich glaube, dass wir wirklich daran arbeiten müssen, uns bei den Standards jeden Tag aufs Neue zu vergewissern. Und das kann eigentlich nur gut sein. Und da kann uns so ein Video wie Rezo eigentlich nur helfen. Es kommt ja auch hinzu, dass vieles, was Sie eben zitiert haben, also dieses, die Medien über einen Kamm scheren, wirklich Kampagnen von rechtspopulistischen Demagogen sind, die eigentlich gar nicht so sehr die Medien oder die Presse ins Visier nehmen, sondern das demokratische System insgesamt, die Dinge verächtlich machen, für die freie Medien stehen. Und ich finde es eben gut, dass Rezo sich nicht in diesen Geleitzug begibt, sondern eine eigene, kritische, differenzierte, fundierte Haltung entwickelt. Und das ist zunächst mal gut, selbst wenn man seinen Jargon ein bisschen befremdlich findet oder mit seiner Art, sich selbst darzustellen, nicht so gut klarkommt. Aber zunächst mal ist es für uns gut, wenn Menschen sich in einem positiven Grundton kritisch mit uns auseinandersetzen.
Ja, an einiger Stelle oder in einigen Berichten wurde ja sogar die These aufgestellt, ob das nicht vielleicht sogar auch so eine Art Liebeserklärung von Rezo an der Presse ist.
Da ist was dran. Ne? Also die Differenzierung zeigt ja, dass er den Wert von unabhängiger, freier, guter Presse, von gutem Journalismus hoch einschätzt. Und das ist sicher ein Verdienst dieses Videos.
Sagt Moritz Döbler, Chefredakteur von der Rheinischen Post. Vielen Dank fürs Gespräch und schöne Grüße nach Düsseldorf.
Ich hab zu danken. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Herr Pähler, sag mal, wie Veränderungen so, ne? Wie findest du Veränderungen?
Veränderungen? Wenn sie mich betreffen, finde ich sie scheiße, ansonsten finde ich sie natürlich gut.
Da musst du jetzt durch und auch wenn ihr das hier im Podcast hört oder auch live im Radio, es kommt jetzt zu einer ungewohnten Uhrzeit. Keine Sorge, die Sendung ist noch nicht zu Ende. Ahnst du was?
Ja. Wir spielen ein bisschen.
Was mit Köpfen? Das Medienquiz.
Einfach mal jetzt an anderer Stelle, einfach mal machen, Herr Perler.
Ja, wir müssen ja auch sozusagen 6 Stunden Zeitverschiebung überbrücken, ne? Für gleich noch.
Ja.
Kriegen wir hin in den paar Minuten, die wir haben. Also spielen wir jetzt.
Das stimmt. Mhm. Wir haben unser Medienquiz an dieser Stelle. Wo wir, Herr Perl und ich, uns gegenseitig Medienfragen stellen. Und ich schieße mal mit meiner ersten Frage los, Herr Perl. Ich habe in dieser Woche Talkshow-Fragen mitgebracht.
Och, weil Gottchen.
Meine Twitter-Timeline hat so eine Diskussion über die Gästeauswahl bei Menschen bei Maischberger tatsächlich auch kritisiert. Denn als auch zum Beispiel über Rassismus in den USA, weil es ja eins der Themen der Woche ist, waren zunächst nur weiße Gäste eingeladen. Und das ist natürlich schon eine Sache, die man wirklich diskutieren kann. Ich finde, man kann aber auch diskutieren, dass da ja einige so viel Zeit ins Aufregen bei Twitter reingesteckt haben, dass ich sage, so viel Zeit habt ihr wahrscheinlich noch nie im Gucken dieser Sendung verbracht. Aber ich meine, trotzdem muss man natürlich das auch anmerken.
Ja.
Aber es ist mir so aufgefallen. Deswegen heute Talkshow-Fragen für dir. Und die erste hat auch was mit Sandra Maischberger zu tun. Die ist ja schon ein altes Talk-Urgestein. Ich wollte schon fast Talkferkel sagen. Die kommt eigentlich aus dem Bayerischen Rundfunk. Da hat sie schon mal was früher gemacht. Sie hatte auch mal mit Roger Willemsen eine 0137-Talksendung bei Premiere im wöchentlichen Wechsel moderiert. Mhm. Aber noch davor, das war 1991, da war sie bei einem anderen Sender, nämlich bei Sat.1. Dort hat sie mit Erich Böhme eine Sendung zusammen moderiert, auch eine Talksendung.
Ja.
Wie hieß diese Sendung? Diese politische Talkshow bei Sat.1 1991.
Ja, Talk im Turm.
Richtig, Herr Pähler.
Habe ich gesehen damals.
Ah.
Ist egal. Machen wir weiter. Ich habe auch eine Frage mitgebracht, die im weitesten Sinne sogar auch was mit Veränderungen zu tun hat, stelle ich gerade fest.
Veränderung.
Ja,
und
tatsächlich jetzt mit einem, Medium oder Medienhaus, das, glaube ich, überhaupt nicht verdächtig ist, rassistisch zu sein, wie auch eine jüngere Personalentscheidung auch belegt. Es geht nämlich um die Deutsche Welle. Da gibt es ja einen Wechsel in der Chefredaktion zum 1. Juli. Ne? Ines Pohl wird nicht mehr Chefredakteurin sein. Sondern
ach, echt?
Ja.
Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich ehrlich gesagt auch nur durch die Hintertür, weil ich nämlich heute gelesen habe, dass die neue Chefredakteurin bzw. die Chefredakteurin ins Spe sich sozusagen 5 Co-Chefredakteure, die irgendwie aus aller Welt kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, in die Chefredaktion sozusagen holt. Aber meine Frage geht um Ines Pohl, die nämlich der Deutschen Welle erhalten bleibt. Aber ich möchte von dir gerne wissen, in welcher Funktion.
Oh, das ist interessant.
Und ich habe ja sogar schon gesagt, ab dem 1.7.
Wenn man ja aus der Chefredaktion rausgeht und dann irgendwie so bei einem Nachrichtenmedium bleibt, dann ist man meistens in so einer Herausgeberrolle. Sowas gibt es beim öffentlich-rechtlichen
Rundfunk. Genau, gibt es ja nicht. Sie bleibt journalistisch tätig, das kann ich schon sagen.
Sie ist dann Chefmoderatorin, Chefreporterin.
Nein.
Ich bleib bei Chefreporterin.
Sie wird Korrespondentin bzw. Leiterin des Washingtoner Deutsche Welle Studios.
Oh.
Und das ist, glaube ich, nicht das unspannendste Jahr, in dem man dorthin wechseln kann.
Also für viele politische Fernsehjournalisten ist natürlich das Büro in Washington so das Ding, wo man gerne hin möchte. Ja, das ist auch etwas. So, ich komme mal jetzt zu meiner nächsten Talkfrage, die ich für dich vorbereitet habe. Und zwar betrifft die einen anderen Talker, nämlich Markus Lanz. Der ist ja, das finde ich ganz interessant, Markus Lanz so, sehr über Jahre als seichten Talker bekannt im ZDF, aber in letzter Zeit
ich finde das nämlich überhaupt nicht.
Viele positive und sehr aktuelle Kritiken, die er immer bekommt. Ne? Seit April 2008 arbeitet er beim ZDF.
Okay.
Und zwar hat er seine Talksendung Markus Lanz erst so als Sommerpause mal ausprobieren können. Wessen Sommerpause hat er damals übernommen, bevor er dann den ganzen Sendeplatz vererbt hat? Hashtag Veränderung.
Ja, den von Thomas Gottschalk, von Wetten, dass? Nee, das wäre es ja samstags gewesen, ne? Der kommt immer schon wochentags, ne?
Das war ein anderer Talker.
Im ZDF aber, ne? Logischerweise.
Im ZDF.
Ah, ja. Von Kerner oder Beckmann. Nein, Kerner. Ist der ZDF.
Das ist zwar der dritte Anlauf, den du jetzt bei dieser Frage... Ja. Komm, den Punkt gebe ich dir.
Ja, vielen Dank. Johannes B. Kerner, richtig?
Richtig.
Ja, sehr schön. Ich stelle fest, dass wir nachträglich, kann ich hier fast einen roten Faden finden. Ich bleibe auch bei der Veränderungsfrage, habe ich heute nämlich gelesen. Corona zieht ja weitreichende Folgen und wird auch die Media-Analyse treffen. Die werden nämlich, die Audio- oder Radio-MA, die Herbsterhebung 2020 Corona-bedingt aussetzen. Wird ausfallen einfach mal. Gibt es keine Zahlen.
Warum?
Ja, es ist irgendwie, ich könnte es gerade noch zitieren, wie hier einer der Vorstand sagt, die Corona trifft uns mit voller Wucht und führt trotz starker Nutzungszahlen seit Mitte März zu dramatischen Einbrüchen bei den Werbeumsätzen aller Partner. Und ich glaube, es kann keiner so richtig mehr bezahlen. Ich weiß nicht. Und die Arbeitsfähigkeit der Marktforschungsinstitute ist aktuell in den nächsten Monaten eingeschränkt und mit neuen Unsicherheiten verbunden. Jedenfalls spart man sich das Ganze und da habe ich dann nochmal nachgedacht.
Aber ist das so irre, weil ich meine, die Quoten ja natürlich deutlich nach oben gehen. Aber wenn und keiner die Werbung buchen will,
ja, eben, macht das da ist der Zusammenhang kaputt. Das ist so. Aber ich habe mich nochmal gefragt, seit wann werden eigentlich überhaupt durch die ACMA, also die Arbeitsgemeinschaft Medienanalyse, die wird die Radionutzung in Deutschland eigentlich erhoben?
Ja.
Bisschen Zahlenbingo.
Hast du was zur Auswahl? Soll ich die plus minus 3 Jahre? Ich sag mal 1991.
Nein. Also seit 1972 als Teil der Medienanalyse und seit 1987 sozusagen als eigene Radio-MA. Inzwischen heißt es ja MA-Audio, ne?
Aber tatsächlich, ich dachte erst, als auch so das Privatradio richtig
hochkam. Schon länger. Habe ich nämlich auch nicht gewusst. Und deswegen dachte ich, kann ich ja mal so eine Zahl auf
wieder was Klamottenkiste holen. Aber da waren ja früher nur öffentlich-rechtliche Sender da drin, oder?
Ja, das fanden die wahrscheinlich auch ganz gut. Naja.
Hashtag Veränderung. So, genau. Ich habe noch eine nächste Talkerin, Anne Will, ja, im Ersten. Mhm. Die hat ja auch mal das gemacht, was wir hier gerade machen. Mhm. Sie war Gastgeberin eines Medienmagazins, Palazzo, im WDR. Der WDR hat das Medienmagazin eingestellt, ja. Kann man machen. Und sie hat dann was anderes gemacht. Und das Interessante ist, sie hat ja jetzt ihre Talkshow und 2013 hat sie das Fernsehduell zum Beispiel moderiert.
Ja.
Zwischen Angela Merkel und Per Steinbrück. Auf 5 Sendern wurde es übertragen. Entsprechend groß war auch die Auswahl der Kollegen, die mit dabei waren. Ich sag mal, neben Anne Will war Maybrit Illner dabei, auch eine Talk-Kollegin, ja. Peter Klöppel von RTL. Aber wen hat denn tatsächlich ProSieben ins Rennen geschickt? Fernsehduell 2013.
Ja, ProSieben gehört ja sozusagen ein Medienhaus ProSiebenSat.1 Media AG und die haben, glaube ich, ihren damaligen Nachrichtenchef Peter Limburg ins Rennen geschickt.
Falsch.
Na!
Warum? Stefan Raab war es.
Nein, echt?
Ja.
Ach, stimmt, stimmt. Es war ja auch ProSieben, es war eben nicht Sat.1. Ja. Jetzt erinnere ich mich auch.
Ich habe dir doch so ein Stöckchen hingehalten, Herr Peller.
Ja, du musst mit Zaunpfählen nach mir schmeißen, damit ich die verstehe. Das weißt du doch. Ja. Du, ich habe auch noch ganz kurz eine kleine Veränderungsfrage, die eigentlich gar nicht so interessant ist, aber sie versuchen es ja immer wieder. Es wird ja, den Fernsehpreis gibt es ja weiterhin, wenn auch in diesem Jahr eben ohne große Gala.
Aber mit mehr Kategorien?
Aber mit mehr Kategorien.
Okay, ja.
Also auch da Veränderung. Man will das ausgeglichener darstellen, die Vielfalt und so. Und dann habe ich jetzt nochmal geguckt, wer ist eigentlich der, wenn man mal so rein durchzählt, der sich aktuell quasi die größten Hoffnungen machen kann, vielleicht allein deswegen, weil die meisten Nominierungen auf sich vereinen können. Welches Medienhaus im weitesten Sinne, welcher Fernsehsender, Produzent, wie auch immer. Es sind ja auch
ich sag Streaming. Das ZDF.
Wissen oder raten? Oder glauben?
Du sagst alles ZDF. Zusammen.
Stimmt sogar. Also mit ZDF Neo zusammen 13 Nennungen, dann ARD mit 10. Dann kommen die Privaten und irgendwann auch auf jeden Fall Netflix ist dabei, Sky ist dabei, Sport 1, Magenta. Also ich glaube, damit ist alles gesagt zum Fernsehpreis, was man wissen muss.
Wie steht's eigentlich?
Ich habe gewonnen auf jeden Fall.
Ach so.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Was mit Medien? Das transatlantische Medienmagazin. Wir fragen uns heute Abend, wie weit kann Meinungsfreiheit gehen? Und wer trägt die Verantwortung für die Auswirkungen? Und das schauen wir uns heute Abend einmal an dieser Stelle unter 2 Aspekten an. Bei dem ersten, da geht es um die Meinungsfreiheit, der sich der US-Präsident bedient und dabei aber Gewalt billigt oder an anderer Stelle Medien als Fake News oder sogar als Feinde darstellt.
Tja, wir fragen uns, sehen wir hier das, was man immer so darunter unter diesem Slogan bezeichnet, wenn aus Worten Taten werden? Das scheinen wir gerade beobachten zu können.
Aber hören wir erst einmal auf die Worte. Hier mal der US-Präsident, wie er einen CNN-Reporter bei einer Pressekonferenz abkanzelt und keine Frage beantworten möchte.
Since you're attacking us, can you give us a question? Since you're, no, Mr. President-elect.
Go ahead.
Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance?
Your organization is terrible.
You are attacking our news organization.
Your organization is terrible.
Can you give us a chance to ask a question, sir?
Go ahead.
Sir, can you state, Mr. President-elect,
go ahead.
Can you state categorically,
she's asking a question.
Mr. President-elect, can you give us a question?
Don't be rude.
You're attacking us. Can you give us a question?
Don't be rude.
Can you give
us
a question?
I'm not going to give you a question.
Can you state categorically?
You are fake news.
Sir,
go ahead.
Can you state categorically that nobody, no, Mr. President-elect, that's not appropriate.
Go ahead.
Das war vor der Amtseinführung von Trump. Mittlerweile gab es viele solcher Situationen. Kommen wir jetzt aber mal zu den Taten. Seit Tagen herrscht in zahlreichen US-Städten Ausnahmezustand. Nach dem Tod des schwarzen US-Amerikaners George Floyd kommt es zu Protesten und Ausschreitungen im Zentrum der Kritik Polizeigewalt. Wir haben hier im Programm uns schon mit dem Problem der Polizeigewalt gegen Schwarze viel beschäftigt. Und was wir uns jetzt anschauen, die richtet sich aber auch immer häufiger direkt gegen Journalisten.
Mehr als 200 Fälle sind allein in der letzten Woche bekannt geworden. Viel Beachtung gab es für die Festnahme eines CNN-Kamerateams, das live on air war.
Es gab aber auch eine Attacke gegen ein Kamerateam der Deutschen Welle mit Gummigeschossen von der Polizei. Der Reporter Stefan Simons berichtete hinterher im ZDF-Heute-Journal diese Szene so.
2 Minuten später hat dann die Polizei entschieden, einfach mal eine kleine runde Gummigeschosse auf uns abzuladen. Wir waren klar als Presse erkennbar mit Schutzjacke und einem Pressesticker drauf. Also das war ein Einschüchterungsversuch und sonst gar nichts.
Sean Daniszewski vom International Press Institute, der analysierte im ZDF ebenfalls diese vielen Berichte über Angriffe auf Journalisten.
Wir sehen hier gerade ein alarmierendes Muster von Angriffen auf Journalisten, die einfach nur ihren Job machen. Sie werden mit Pfefferspray und Gummigeschossen beschossen. Sie werden zusammengeschlagen und verhaftet. Und das nur aus einem einzigen Grund, um sie von der Straße zu vertreiben, um zu verhindern, dass sie ihren Job machen können.
Tja, aber woher kommt auf einmal diese Gewalt? Dazu nochmal Jean Daniszewski.
Das geht direkt von den Polizisten auf der Straße aus. Es scheinen keine Befehle von den Kommandeuren zu sein, eher eine Atmosphäre der Missachtung der verfassungsmäßigen Rechte zum Schutz der Presse- und Meinungsfreiheit in den USA. Das ist etwas, was wir aus anderen Ländern kennen, aber das fühlt sich sehr fremd an in Amerika.
Eindeutige Worte, die kommen auch von Christian Mier, dem Geschäftsführer der Reporter ohne Grenzen hier in Deutschland. Er sagte, Zitat, es war vorauszusehen, dass die Art von Präsident Trump, die Medien zu dämonisieren und ein klares Feindbild aufzubauen, tatsächlich zu Gewalt führen würde. Die beispiellose Brutalität, mit der sowohl die Polizei als auch Protestierende in den vergangenen Tagen auf Reporterinnen und Reporter losgegangen sind, ist das Ergebnis dieser feindseligen Rhetorik.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Was mit Medien.
Was mit Medien? Das meinungsfreiheitsschützende Medienmagazin.
Über die Gewalt gegen Journalisten rund um die Ausschreitungen in den USA, da haben wir eben schon gerade berichtet. Auch über die Vorwürfe, dass der US-Präsident Trump mit seinen Worten zündelt.
Wie weit kann Meinungsfreiheit gehen? Diese Frage, die stellt sich nicht nur in diesem Kontext, sondern hat in diesen Tagen auch für die Betreiber von sozialen Netzwerken eine ganz andere Relevanz bekommen. Am Anfang unserer Sendung, da hatten wir ja schon Snapchat und dessen Gründer Evan Spiegel zitiert, der sich mit seinem Unternehmen ja klar gegen die hassverherrlichen Botschaften positioniert hat.
Beim Blick über den Atlantik, da sehen wir aber auch, die Netzwerke gehen da sehr unterschiedlich damit um. Und das scheint auch nicht allen Mitarbeitern gut zu gefallen, denn ungewohnterweise kritisieren sie zum Teil auch so auf ihre Art und Weise die Entscheidungen ihrer Arbeitgeber. Was passiert da gerade? Das ergründen wir jetzt mit Markus Schuler, unserem Korrespondenten im Silicon Valley. Guten Morgen an die US-Westküste.
Guten Abend an die nasse und kalte deutsche, wie sagt man, Kölner Bucht.
Ja, und es ist auch hier in Köln ist es nass, in Berlin regnet es auch. Herr Perra ist in Münster, was da regnet es bestimmt auch,
da
oder?
Da regnet es immer.
Meine Güte, also das ist wirklich, da hast du wirklich ein Regenloch entwickelt. Aber lass uns nicht über das Wetter reden, sondern erstmal mit Twitter anfangen. Schon letzte Woche ging es darum, dass Twitter angefangen hat, Fact-Checks rund um Trumps Tweets zu starten. Wie kommt das im Valley an?
Na, viele sagen, das kommt eigentlich zu spät, wenn man es genau nimmt. Twitter hätte damit schon viel früher eigentlich anfangen sollen. Aber das Unternehmen hat jetzt viel Lob bekommen, weil es nun eben nicht mehr alles, was Donald Trump da sagt, ungehindert weiterverbreitet. Bei anderen Staatschefs, da war Twitter übrigens in der Vergangenheit weit weniger zimperlich, zum Beispiel bei den Präsidenten Brasiliens oder Nicaraguas.
Du hast gerade angesprochen, misst Twitter denn bei Trump und seinen Tweets jetzt mit zweierlei Maß im Vergleich zu anderen?
Ja, klar. Nicht nur, weil er 80 Millionen Follower hat. Da führt er übrigens die Charts nicht an. Er steht da im Ranking, wenn ihr das kurz hören wollt, derzeit auf Platz 9. An Nummer 1, da befindet sich Barack Obama mit 118 Millionen Followern. Bei Donald Trump, da hatte man bislang aber Bammel einzugreifen. Und man muss ehrlicherweise auch sagen, Twitter hat von Trump in den vergangenen 4 Jahren profitiert. Denn er hat den Kurznachrichtendienst quasi als sein Sprachrohr benutzt, wie kein anderer Politiker. Damit hat er zugleich auch die Journalisten im Weißen Haus, die dort akkreditiert sind, ausgehebelt, weil er eben direkt mit seiner Base, mit seinen Anhängern kommuniziert. Denn Trump sagt ja immer gebetsmühlenartig, dass die Medien Fake News sind und hat die quasi um ihr Privileg als Erstberichterstatter beraubt.
Schauen wir mal auf Facebook, die Rolle, die das soziale Netzwerk einnimmt. Mark Zuckerberg, der hat ja eine andere Entscheidung getroffen. Was wissen wir über diesen Entscheidungsprozess, der da in Menlo Park gefallen ist?
Ja, der scheint wie üblich ein sehr einsamer gewesen zu sein, höchstens mit Einflüsterungen von Joel Kaplan. Das ist der konservative Cheflobbyist von Facebook. Der arbeitet in der Vertretung des Unternehmens in der US-Hauptstadt Washington. Und Kaplan ist der republikanischen Partei von Donald Trump eng verbunden, stand schon vorher in Diensten von Ex-US-Präsident George W. Bush und Mark Zuckerberg. Der ist schon am Tag, als Twitter diese ersten beiden Tweets von Trump markiert hatte, da ging es um die Briefwahlen in Kalifornien, der ist beim Trump-freundlichen TV-Sender Fox News aufgetreten und Zuckerbergs Botschaft war da, Facebook schreitet bei solchen Dingen nicht ein. Zuckerberg, der gab sich da sozusagen als Bewahrer der Freiheit von Meinungsäußerungen bei Fox News.
Jetzt ist ja aber eine Sache vielleicht doch ein bisschen anders, also in diesem Fall nicht die einsame Entscheidung von Mark Zuckerberg, sondern dass es eben Kritik von Facebook-Mitarbeitern gibt und die, und das ist vielleicht das mit dem kleinen Aha-Moment, ungewöhnlicherweise ja auch nach außen getragen wird, diese Kritik.
Also Stephen Levy, das ist einer der bekanntesten Journalisten des Magazins Wired hier in San Francisco, der hat mir vorgestern erzählt, Facebook sei gerade so löchrig wie ein Sieb. Kein Wunder, die überwiegende Mehrheit der Facebook-Mitarbeitenden ist stinkensauer auf ihren sturen Chef und dessen Entscheidung, die Botschaften von Donald Trump unkommentiert auf Facebook zu lassen.
Ich frage mich ja auch immer, wenn das dann nach außen kommuniziert wird, egal ob wir jetzt dann auch mal uns ein Statement von Mark Zuckerberg anschauen, wie Twitter es kommuniziert hat oder auch was Snapchat gesagt haben, da ist ja schon wirklich also sehr viel PR-Arbeit in diese Formulierung reingesteckt worden. Geht es den Silicon Valley-Entscheidern wirklich um die Dinge, die sie da kommunizieren oder geht es im Hintergrund eigentlich um ganz andere Dinge, Mechanismen oder Faktoren, zum Beispiel um das ganz große Geld, denn die Dienste sind werbefinanziert, viele Werbetreibende in den USA kommen ja auch aus einem konservativen Umfeld.
True. Also da geht es ums Geld, aber eben nicht nur. Viel wichtiger als Geld ist den Tech-Unternehmen eine langfristige Bestandsgarantie ohne Zerschlagung oder Beschneidung. Das, so vermute ich, ist auch das Kalkül von Zuckerberg bei seiner Entscheidung gewesen. Er will nämlich sein Unternehmen vor einer drohenden Zerschlagung durch die Wettbewerbshüter schützen. Und da legt man sich eben schon mal gerne mit einer Partei ins Bett.
Gucken wir noch mal auf die Meinungsfreiheit in den USA. Die ist ja da ein sehr hohes Gut und das ist vielleicht auch aus europäischer Sicht in dieser Uneingeschränktheit nicht immer und überall so nachvollziehbar. Wie siehst du das denn? Wie wird das in den letzten Tagen in den USA diskutiert und wie differenziert möglicherweise ist auch diese Debatte?
Also klar, A, wird es diskutiert, B, sehr differenziert und C, ich habe den Eindruck, aber das täuscht, also das ist wirklich subjektiv, dass man da stärker in die europäische Richtung tendiert. Heißt, Meinungsfreiheit ja, ist ein extrem wichtiges Gut. Das steht zum Beispiel im ersten Zusatzartikel der US-Verfassung. Das ist hier hoch und heilig, noch vor dem zweiten Zusatzartikel, wo es um den Waffenbesitz geht. Aber dort, wo Gewalt verherrlicht wird und wo zu Hass aufgerufen wird, da sollte Meinungsfreiheit auch ihre Grenzen haben. Das ist so meine Warnung. Ich glaube, so einen Tweet zum Beispiel zu markieren, ihn mit einem Hinweis zu versehen, ihn also nicht löschen, ihn nicht zu unterdrücken, das schränkt die Meinungsfreiheit nicht so stark ein, sondern macht eben eine differenzierte Meinung erst möglich. Und so hat das Twitter ja auch getan.
Jetzt kommt ja noch hinzu, wir haben es gerade schon besprochen, dass wir in den letzten Tagen verstärkt auch wirklich Polizeigewalt gegen Journalisten erleben. Es gibt über 200 Fälle, die schon gezählt worden, vielleicht sogar inzwischen schon auch mehr. Wie beobachtest du das, gerade auch als Journalist, der in dem Land arbeitet?
Also ich habe mich bislang noch in keine der Demonstrationen direkt begeben. Ich habe das immer aus der Ferne beobachtet, weil es bei so mancher Demonstration, bei den meisten übrigens nicht, doch etwas gewalttätiger zugeht, vor allem wenn die Polizei da vorgeht. Aber hier an der Westküste der USA war das zum Beispiel relativ wenig der Fall. Man muss dazu sagen, Donald Trump hat den Weg für dieses harte Vorgehen mancher Polizisten gegen die Presse geebnet. Er hat ja seit Jahren immer gesagt, Journalisten sind die Allerschlimmsten und das sind Fake News und das sind alles Lügner. Und das kann man eben auch jetzt sehen, dass eben die Polizei keine Hemmungen hat, gegen so manches Fernsehteam, das sich als solches identifiziert, dann wirklich hart vorzugehen. Da konnte man auf CNN Bilder sehen, wie zum Beispiel ein CNN-Team mit Gas und mit Rubberguns, mit Gummigeschossen beschossen wurde. Und das ist schon ziemlich heftig. Aber wie gesagt, den Weg dafür geebnet hat einer und der sitzt im Weißen Haus.
Sagt Markus Schuler, unser Korrespondent im Silicon Valley. Wir haben mit ihm über die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ja, den Eindruck der Erlebnisse der letzten Tage gesprochen und auch einen kleinen Blick hinter die Kulissen der Entscheidungsprozesse von Facebook, Twitter und Co. bekommen. Markus, herzlichen Dank dir.
Danke euch. Tschüss.
Herr Pähler.
Ja,
das Daniel. War sie, unsere dieswöchige Ausgabe von Eine Stunde Was mit Medien. Könnt ihr natürlich auch rund um die Uhr als Podcast nochmal nachhören. Einfach in eurem Lieblingspodcast-Programm Eine Stunde Was mit Medien eingeben oder natürlich dann auch in der Erstausstrahlung immer donnerstags 20 Uhr live hier bei Deutschlandfunk Nova. Ich freue mich schon auf die nächste Woche. Wissen wir eigentlich schon, was wir nächste Woche machen?
Nein, wissen wir nicht. Okay. Aber haben wir Feiertag?
Der ist kein bundesweiter Feiertag. Ach, auf jeden so. Fall. Also wir sind da auf jeden Fall zu hören zur gewohnten Zeit. Ich freue mich drauf.
Ich mich auch.
Das wird bestimmt sehr, sehr gut. Und was man noch auf jeden Fall mit empfehlen? Ich glaube, so einen kleinen Peak kann ich schon geben.
Ja.
Wir werden uns mit seriösen Informationen auf Instagram beschäftigen. Ob das möglich ist, ob das überhaupt ankommt oder ob das alles nur so Influencer-Schissel sein muss.
Ich sage ja, aber das werden wir klären nächste Woche.
Ob Herr Perler recht hat, das hört ihr dann. Bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde was mit Medien.
Jeden Donnerstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.